SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Was, wenn es wirklich der amerikanische F-35-Kampfjet wäre, den die Schweiz bestellt? Könnten die USA den am Boden behalten? Überhaupt, wem nützt diese Indiskretion punkto Kampfjet-Entscheid? Wir fragen nach. Möchten Sie bei einem Herzstillstand beatmet werden?
Der Satz «Reanimation ja» heisst «Leben» und «Reanimation nein» heisst «Sterben» kann nicht so einfach beantwortet werden.
Denn vielleicht möchte man ein Leben mit den Folgeschäden nicht, sagt der Arzt, der bei den neuen Reanimationsrichtlinien mitgearbeitet hat. Das Schlimmste punkto Corona scheint vorbei, doch auf dem US-Arbeitsmarkt harzt es weiter. 10 Millionen freie Stellen werden zu besetzen, doch die Arbeitnehmer zögern. Nach dem Nein zum CO2-Gesetz ist das Pariser Klimaziel nur zu erreichen mit einem radikalen Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft. Und wird dann unsere individuelle Freiheit eingeschränkt und alles teurer? Wir fragen nach im Tagesgespräch. Willkommen zum Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Konrad Muschke hat die Nachrichten.
Im Corona-Jahr 2020 sind in der Schweiz so viele Todesfälle verzeichnet worden wie noch nie. Insgesamt waren es 76.200, über 12% mehr als im Jahr davor. Das zeigen neue Zahlen, die das Bundesamt für Statistik heute veröffentlicht hat. Besonders hoch waren die Sterbezahlen zwischen März und April sowie von Oktober bis Ende Jahr. Beide hatten mit Corona zu tun, wie das Bundesamt schreibt. Weiter zeigt sich, dass in diesen Monaten mehr Männer als Frauen starben und auch Menschen mit Migrationshintergrund eine höhere Todesrate hatten. Bei der Post, bei PostFinance und bei PostAuto erhalten knapp 30.000 Angestellte mehr Lohn. Laut Mitteilung geht es um rund 400 Franken mehr im Jahr bei einem 100%-Pensum. Auch die Mindestlöhne würden erhöht um 0,5%. Dafür sei eine Schlichtung notwendig gewesen, da die Lohnverhandlungen zu keinem Ergebnis geführt hätten. Die Schlichtungskommission habe sich nun für die Lohnerhöhungen entschieden, unter anderem auch, weil die drei Postunternehmen wirtschaftlich gut dastünden. Plastikrecycling wird in der Schweiz offenbar immer beliebter. Laut Mitteilung der betroffenen Branche wurde 2020 22% mehr Plastik gesammelt als im Vorjahr. Über das ganze Land zusammengezählt waren es gut 7.200 Tonnen. Aktuell arbeitet die Recyclingorganisation VSPR mit rund 400 Gemeinden zusammen. Ins Ausland. Die EU-Kommission prüft, ob sie gegen Google eine neue Untersuchung eröffnen will. Dieses Mal geht es um das Werbegeschäft der Internetsuchmaschine. Man vermute, dass Google in diesem Bereich gegen EU-Recht verstoße, teilte die Vizepräsidentin der EU-Kommission Margrethe Vestager mit. Der Internetsuchdienst steht bereits seit Jahren im Fokus der EU-Kommission. Vestager verhängte in 3 Verfahren Bußgelder von umgerechnet mehr als 7 Milliarden Franken gegen Google. Das Great Barrier Reef in Australien ist derart bedroht, dass es auf die rote Liste der gefährdeten Welterbe soll. Das empfiehlt der entsprechende Ausschuss der Vereinten Nationen. Das 3.400 Kilometer lange Riff vor der Nordostküste Australiens stehe vor seiner Zerstörung wegen der Klimaerwärmung und anderer vom Menschen verursachter Einflüsse. Laut verschiedenen Nachrichtenagenturen will sich die australische Umweltministerin gegen die Schutzempfehlung wehren, da das Great Barrier Reef ein wichtiges Tourismusziel sei und tausende Arbeitsplätze davon abhängen. Das Münchner Fußballstadion darf beim EM-Spiel morgen zwischen Deutschland und Ungarn nicht in Regenbogenfarben leuchten. Der Europäische Fußballverband UEFA hat den Antrag der Politik abgelehnt. Man sei politisch und religiös neutral, so die Begründung. Die Münchner Stadtbehörden wollten mit der Aktion auf ein neues ungarisches Gesetz hinweisen. Dieses will Homo- und Transsexualität aus der Öffentlichkeit verbannen. Und wir bleiben beim Thema. In den USA hat sich erstmals ein professioneller American Football Spieler während seiner aktiven Karriere zu seiner Homosexualität bekannt. Es ist der 28-jährige Carl Nassib von den Las Vegas Raiders. Es sei ihm nicht leicht gefallen. 15 Jahre lang habe ihn dieser Moment gequält, schrieb Nassib in einem Online-Text. Der Chef der Profiliga NFL erklärte, er sei stolz auf Nassib, dass dieser seine Wahrheit so couragiert geteilt habe. Laut US-Medien haben sich in der Vergangenheit mehrere Football-Profis zu ihrem Schwulsein bekannt, allerdings jeweils erst nach Ende ihrer professionellen Karriere. Das Wetter. Heute wird es teils sonnig, teils bewölkt mit einigen Regengüssen und lokal auch kräftigen Gewittern. Morgen Vormittag dominiert die Sonne. Am Nachmittag bringen Quellwolken erneut Schauer und Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 26 Grad. Im Süden wird es bis 28 Grad warm.
Noch ist nichts entschieden, noch hat der Gesamtbundesrat seinen Beschluss nicht gefällt. Doch seit gestern brodelt die Gerüchteküche. Der Kampfjet, der offenbar im Verteidigungsdepartement am besten ankommt, ist der F-35 der US-Firma Lockheed Martin. Das ist auch der politisch umstrittenste Flieger, auch weil die Kritikerinnen und Kritiker sagen, die USA hätten Zugang zu allen Daten und könnten womöglich gar die Schweizer Flieger am Boden behalten. Wie viel Unabhängigkeit ist heute überhaupt noch möglich bei der Rüstungsbeschaffung und Landesverteidigung? Tobias Gasser.
Sein Herz schlägt für Jets, für die Kampfjets. Der heute 80-jährige Urs Tierstein hat über 20 Jahre lang in den USA gearbeitet, als Verbindungsmann der Rüstungsbeschaffungsbehörde Armaswiss. Er hat den Kauf des F-5 Tigers und des FA-18 Hornet begleitet vor Ort. Er war nahe dran an diesen Geschäften und er sagt, nein, die Amerikaner können unsere Flieger nicht am Boden behalten.
Also der Eingriff, dass die Flugzeuge stilllegen können, das ist natürlich ein absoluter Unsinn.
Einen Killswitch, einen Abschaltknopf aus der Ferne, das gäbe es nicht. Denn die USA hätten auch kein Interesse daran. Die Schweiz gehöre ja quasi zu den Freunden der USA.
Die Schweiz ist ja Mitglied der Partnership for Peace. Also die Amerikaner betrachten uns rüstungstechnisch gleich wie ein NATO-Land.
Das bedeutet, die Schweiz hat Zugang zu den Hightech-Waffen der Amerikaner. In der Krise heißt das aber auch, die Schweiz ist abhängig von den USA. Ein Beispiel aus der Geschichte zeigt dies. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 auf die Twin Towers in New York blieben die Ersatzteillieferungen aus.
Plötzlich war nicht mehr das amerikanische Verteidigungsministerium oder die amerikanischen Zollbehörden hatten die Oberaufsicht, sondern das Heimatschutzministerium. Und die haben von einem Tag auf den anderen alle Exporte, was militärisch anbelangt, blockiert. In der Ruag haben die natürlich auch das Material gewartet. Das war die einzig kritische Phase.
Tierstein betont aber, auch wenn man bei einem europäischen Staat einen Kampfjet kaufe, wäre die Schweiz in einer ähnlichen Abhängigkeit. Wenn Frankreich in einen Krieg verwickelt wäre, dann würde auch zuerst die eigene Luftwaffe mit Ersatzteilen beliefert und nicht die Schweiz. Das Beispiel zeigt, die Schweiz ist grundsätzlich hochgradig abhängig bei den Hightech-Kampfsystemen von anderen Staaten. Und zwar von westlichen Staaten, von NATO-Staaten. Denn bei ihnen kauft sie hauptsächlich ihre Waffen ein. Jetzt möglicherweise auch den F-35, der offenbar technisch am besten abgeschnitten hat. Aber muss es ein Amerikaner sein? Nicht unbedingt. Auf der Kampfjet-Befürworterseite gibt es Stimmen, die eine europäische Lösung bevorzugen. Christoph Vollenweider ist Programmleiter des Lilienberg Unternehmerforum, ein wirtschaftsnaher, bürgerlicher Think Tank, der sich sicherheitspolitisch äußert.
Sollten das, immer vorausgesetzt, dass die Flugzeuge wirklich gleich gut sind oder ähnlich gut sind, sollten das eigentlich Nachbarländer sein oder respektive europäische Länder sein. Wenn wir mit diesen Leuten oder mit diesen Ländern gut zusammenarbeiten, in Friedenszeiten und auch eine Kooperation haben in Rüstungsgütern, dann wird das in einer Krisensituation sicher funktionieren.
Durch die geografische Nähe sei auch in Krisenzeiten Lieferungen von Ersatzteilen und Bewaffnung einfacher möglich. Die Kritikerinnen und Kritiker der aktuellen Kampfjet-Beschaffung sagen, ein europäischer Kampfjet sei weniger problematisch. Darum drohen die SP, Grüne und die XOA beim Kauf des französischen Rafale und des Eurofighter auch nicht mit einer Initiative wie bei den amerikanischen Jets. Sie würden aber einen billigen Abfangjäger für den Luftpolizeidienst bevorzugen und dafür die Bodenluftabwehr gegen zum Beispiel Drohnen stärken. Bislang ist aber nicht einmal das Wort Neutralität gefallen. Alle Beobachter des Geschäfts wissen, Autonomie und vollständige Unabhängigkeit gibt es bei einem solchen Geschäft nicht. Der ehemalige Armaswiss-Mitarbeiter in den USA, Urs Tierstein, der persönlich den F-35 wählen würde, sagt es so.
Neutralität, das war in einem technisch einfachen Umfeld war das militärisch möglich, aber heute ist das eigentlich praktisch nicht mehr.
Praktisch nicht mehr möglich. Rüstungstechnisch gäbe es keine Neutralität und Autonomie.
Ja, ein, zwei Fragen sind da noch offen, die versuchen wir nun zu klären, Tobias Gasser. Immer wenn es ein solches Informationsleck gibt, und jetzt haben offenbar sogar drei Personen Insiderwissen weitergegeben, immer steht die Frage dann im Raum, wem nützt das jetzt? Oder anders gefragt, wer ist denn eigentlich für diesen Flugzeugtypus da im Hintergrund?
Also die Motivation hinter den Lecks kennen wir nicht im Einzelnen. Die können ganz unterschiedlich sein. Es können Personen sein in der Bundesverwaltung, die finanzpolitische Überlegungen machen und das der Öffentlichkeit weitergeben. Es könnten Personen sein, die sich sicherheitspolitische, außenpolitische Überlegungen machen. Also Stichwort Verhältnis zu den Nachbarländern Deutschland und Frankreich, die ja selber auch Kampfjets der Schweiz anbieten wollen. Das sind alles hochpolitische Fragen und darum ist es auch nicht überraschend, dass jetzt die Infos rausgegangen sind.
Ihre Einschätzung, lässt sich der Bundesrat durch diese Vorinformation unter Druck setzen?
Also es profitieren jetzt sicherlich die Kreise, die eben eine politische Diskussion führen wollen und nicht nur eine rein technische, welcher Flieger ist jetzt wirklich der beste technisch gesehen. Und da kann es natürlich schon sein, dass jetzt auch Interessensgruppen kommen, auch von Seiten der Kampfjet-Befürworter. Wir haben ja eine Stimme gehört im Beitrag. Interessensgruppen, die eher für eine europäische Lösung sind. Und wenn eben diese Stimmen lauter werden, könnte das den Bundesrat unter Druck setzen, dass er eben dieses Geschäft politisch sauber legitimieren muss, wenn er einen amerikanischen Jet wählen will oder wenn er dann vielleicht umschwenkt und eher einen europäischen Jet auswählen würde.
Danke, Tobias Gasser, für diese Einschätzung. Wir wollen jetzt nicht weiter im Konjunktiv reden, sondern warten wir ab, bis der Entscheid da ist. Zum Thema Kampfjetbeschaffung finden Sie jedenfalls eine Podcast-Serie auf srf.ch/audio oder auch in der Podcast-App in unserem Kanal namens Hotspot. Und diese Fragen versuchen wir im Rendezvous noch zu beantworten. Macht Wiederbelebung nach einem Herzinfarkt in jedem Fall Sinn? Und falls nein, wie lässt sich das in Sekunden schneller als Retter entscheiden? Haben alle Paare ein Recht auf Kinder, auch gleichgeschlechtliche? Was tun, wenn nichts tun finanziell attraktiver ist als arbeiten, fragen sich zurzeit die Wirte in den USA. Und weshalb hat Corona die Ungleichheit auf der Welt derart verschärft? Oft entscheiden Minuten darüber, ob jemand einen Herzstillstand überlebt oder nicht. Die Kästen mit Defibrillatoren in knalligem Rot oder Grün stehen in Zügen, in vielen Restaurants oder auf öffentlichen Plätzen. Wir denken meist, wiederbeleben heißt leben und nicht wiederbeleben heißt sterben. Das greife zu kurz, findet die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften. Welches Leben oder Überleben eine Reanimation bedeuten kann, damit setzen sich immer noch zu wenige Menschen auseinander. Jetzt hat die Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften die Richtlinien angepasst und einige Neuerungen beschlossen. Der Intensivmediziner Reto Stocker ist Leiter Forschung und Lehre an der Klinik Hirslanden und hat an diesen neuen Richtlinien mitgearbeitet. Ich habe ihn gefragt, wann macht denn eine Wiederbelebung Sinn?
Idealerweise, wenn der Kreislaufstillstand beobachtet ist, der Patient oder die Patientin in einem mittleren Alter ist, also eher auf der etwas jüngeren Seite, wenn von außen her zumindest keine Hinweise bestehen, dass der Patient den Kreislaufstillstand im Rahmen eines fortgeschrittenen Leidens entwickelt hat, dann macht eine Reanimation grundsätzlich Sinn.
Und wann ist der Entscheid schwierig?
Der Entscheid ist immer dann schwierig, wenn einer dieser Faktoren nicht geklärt ist, also nicht beobachteter Kreislaufstillstand. Da ist man gefordert zu entscheiden, ob man überhaupt beginnen soll oder nicht. Dann bei Patienten in einem sehr fortgeschrittenen Alter. Man weiß, dass die Resultate dort nicht besonders gut sind, aber es ist nicht a priori aussichtslos. Und wenn Hinweise bestehen, dass eine konsumierende Krankheit vorliegt.
Und schwierig ist der Entscheid, dass man je nachdem jemanden wieder zurückholt und der dann bettlägerig ist oder sonst irgendwie behindert wegen einem Hirnschaden.
Ja, also eigentlich, dass wir einen, wenn wir so wollen, guten Tod verhindern durch die Reanimationsmaßnahmen, dass der Patient zusätzlich geschädigt wird und nachher in einem doch deutlich beeinträchtigten Zustand überleben muss.
Sie haben die Richtlinien bezüglich Reanimation dem heutigen Wissensstand angepasst. Was ist denn jetzt neu drin?
Neu sind vor allem Erkenntnisse über die Erfolge der Reanimation, also dass die Leute besser sensibilisiert sind, dass auch die Laienreanimation häufiger durchgeführt wird. Auf der anderen Seite haben wir uns mit Faktoren beschäftigt im Hinblick auf die Überlebensqualität. Also es geht bei der Reanimation nicht darum, einfach den Kreislauf wiederherzustellen, sondern es geht darum, eine Situation herbeizuführen, mit der der Patient wieder ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Und da gibt es gewisse neue Informationen. Das ist natürlich wichtig, vor allem für das Gespräch mit dem Patienten selber, ist allenfalls auch wichtig, zum Beispiel in einem Spitalumfeld, dass man im Vorfeld eben auf der Basis dieser prognostischen Faktoren das mit dem Patienten auch besprechen kann.
Wie kann man denn Notfallteams oder Ärzten ein Zeichen geben, wenn der Kreislauf stillsteht irgendwo unterwegs?
Was heute so ein bisschen kommt langsam, das sind diese Embleme, also Halsketten zum Beispiel, wo draufsteht, dass man nicht reanimiert werden möchte, oder Stempel. Was sicher nicht günstig ist, sind Tattoos, weil die angebracht werden, die bleiben immer dort und man kann eine Änderung der Meinung bezüglich der Reanimation mit diesen Tattoos natürlich nicht zum Ausdruck bringen. Gut ist auch, wenn man etwas im Portemonnaie hat, zum Beispiel eine kurze Verfügung, wo draufsteht, dass man nicht reanimiert werden will. Und vor allem sicher etwas vom Wichtigsten, dass man sein Umfeld über diesen Entscheid informiert. Weil möglicherweise sind Leute aus dem Umfeld anlässlich des Kreislaufstillstandes verfügbar und können dann entsprechende Auskünfte erteilen.
Würde es aus Ihrer Sicht Sinn machen, wenn jetzt alle Gesundheitsdaten samt einer derartigen Verfügung irgendwo gespeichert werden? Zum Beispiel, ich erfinde jetzt gerade stehend, auf einem Chip der Krankenkasse.
Das wäre extrem hilfreich natürlich. Das sind ja auch die Ideen, die man heute ein bisschen hat mit diesem Swiss Personalized Health Network. Ich denke, es wäre grundsätzlich gut, wenn die Gesundheitsdaten kurzfristig und schnell zugänglich wären. Das müssen sie natürlich sein, weil im Rahmen einer Reanimationssituation hat man praktisch keine Zeit.
Sagt der Intensivmediziner Reto Stocker, Leiter Forschung und Lehre an der Klinik Hirslanden. Er hat an den neuen Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften mitgearbeitet. Die Zeiten ändern sich und wir ändern uns mit ihnen. Das lateinische Sprichwort gilt bis heute. So viel ist im Wandel zurzeit. Auch der Begriff der Ehe. In der Schweiz dürfen zurzeit ein Mann und eine Frau heiraten. In Zukunft soll das auch Frauen- und Männerpaaren möglich werden. Dagegen hat ein überparteiliches Komitee das Referendum ergriffen. Vor allem, weil dank der Ehe für alle schwule und lesbische Paare etwa auch Kinder adoptieren könnten. Zum Abstimmungsstart Oliver Washington.
Bei manchen politischen Vorlagen lohnt sich ein Blick in die Verfassung. Bei der Ehe für alle ist das so. Denn die Verfassung hält ausdrücklich fest, jeder Mensch ist vor dem Gesetz gleich und das Recht auf Ehe ist gewährleistet. Trotzdem können sich heute zwei Frauen oder auch zwei Männer nicht heiraten. Justizministerin Karin Keller-Sutter betonte deshalb vor den Medien:
Es gibt aus Sicht von Bundesrat und Parlament keinen Grund, gleich- und verschiedengeschlechtliche Lebenspartnerschaften unterschiedlich zu behandeln. So wollen Parlament und Bundesrat, dass auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen, wenn sie das wollen.
Mit der Ehe für alle bekommen gleichgeschlechtliche Ehepaare auch neue Rechte, die sie heute nicht haben. So dürfen sie neu auch Kinder adoptieren und für ein Frauenpaar wird neu auch die Samenspende eingeführt. Genau deshalb hat ein Komitee bestehend aus verschiedenen SVP-Nationalrätinnen und Räten und einigen EDU-Politikern das Referendum gegen die Vorlage ergriffen. Zwei Frauen oder auch zwei Männer sollen heiraten können, betont SVP-Nationalrätin Andrea Geisbühler. Aber die Adoption und die Samenspende gingen zu weit.
Grundsätzlich muss man natürlich mal einfach feststellen oder festhalten, dass niemand ein Recht auf ein Kind hat. Aber das Kind hat ein Recht auf Mutter und Vater, weil sonst würde es ja gar nicht entstehen.
Die Gegnerinnen und Gegner argumentieren, dass jedes Kind eine Mutter und einen Vater haben soll. Dieses Recht würde ihnen aber genommen, wenn homosexuelle Paare Kinder adoptieren könnten und wenn für Frauenpaare die Samenspende eingeführt würde.
Das wird den Kindern immer fehlen, diese Vorbilderfunktion des anderen Geschlechts. Und das ist natürlich etwas, das eigentlich nicht fair ist, wenn man das den Kindern vorenthält. Und das ist ganz wichtig für die Entwicklung der Kinder, dass sie eben beide Vorbilder haben.
Justizministerin Karin Keller-Sutter hat für diese Argumentation wenig Verständnis. Bereits heute lebten zahlreiche Kinder in unterschiedlichsten Familienverhältnissen.
Studien zeigen, dass für die Entwicklung der Kinder nicht die Familienkonstellation entscheidend ist, sondern die Fürsorge und die Zuwendung, die sie in der Familie erhalten.
Entscheidend sei also, ob die Eltern liebevoll mit den Kindern umgehen, und das könnten zwei Mütter oder zwei Väter genauso gut wie eine Familie bestehend aus Vater und Mutter. Auch deshalb gibt es für den Bundesrat und die Mehrheit des Parlaments keinen Grund, warum lesbische und schwule Paare weiterhin benachteiligt werden gegenüber traditionellen Paaren. Einen letzten Punkt gilt es noch zu erwähnen. Während für lesbische Paare die Samenspende eingeführt werden soll und das Kind den Samenspender auch kennen soll, gäbe es auch mit der Ehe für alle für schwule Paare keine Möglichkeit, um mit einer künstlichen Befruchtung zu einem Kind zu kommen. Die Leihmutterschaft bleibt verboten. Um das zu ändern, bräuchte es eine Verfassungsänderung.
Oliver Washington. Die Wirtschaft weltweit kommt wieder auf Touren. Corona rückt in weite Ferne. In den USA sucht man jetzt fieberhaft nach Angestellten. 10 Millionen Stellen sind noch frei. Wer gedacht hätte, dass sich die Arbeitnehmer auf die freien Stellen stürzen, täuscht sich. Viele Amerikanerinnen und Amerikaner kehren nur zögerlich in den Arbeitsmarkt zurück. Wegen der Arbeitslosenentschädigung. Wie das die Gastrobranche zu spüren bekommt, konnte Isabel Jacobin in Washington feststellen an einer Jobmesse für Restaurantpersonal.
Mitten in Washington haben rund 40 Restaurateure und Wirtinnen ihre bunten Zeltstände aufgestellt und lächeln aufmunternd. Bloß die Arbeitssuchenden fehlen.
We're out here today hoping to find some great people to join our team.
Massiv sei der Zulauf nicht, gibt Paris Twyman zu, Geschäftsleiterin der Farmers Restaurant Group mit 8 Restaurants in und um Washington.
We need people desperately. We're a great company to work for, so we're just trying to get the people in there.
Ihre Unternehmen bräuchten dringend Personal, sagt sie, aber es hapere an allem, vom Tellerwäscher bis zur Managerin.
A lot of people chose to leave the industry, it looks like, because the last year was really, really hard for us.
Viele der Angestellten hätten die Krisenzeit genutzt und sich beruflich umorientiert.
My name is AJ. I'm the Assistant General Manager here at Nobu DC.
Ein paar Zelte weiter steht AJ Irawan, Geschäftsführer des japanischen Nobel-Restaurants Nobu in Washington. Er sagt, das Problem sei die zusätzliche Arbeitslosenhilfe der US-Regierung.
It's almost employment that just put us on a step back, you know, like because we've tried to like get in touch with the old employees and that's the reason they give us.
Frühere Angestellte hätten ihm gesagt, dank der staatlichen Hilfe würden sie mehr Geld erhalten, als wenn sie arbeiten würden. Die Demokraten und Demokratinnen im US-Kongress sprachen im Frühling $300 zusätzliche Arbeitslosenhilfe pro Woche bis Ende September. Als im April nur halb so viele Stellen besetzt werden konnten wie erwartet und auch im Mai das Jobwachstum schwach blieb, trotz einer Arbeitslosigkeitsrate von fast 6%, wussten prominente Republikaner und Republikanerinnen, wen sie für schuldig hielten.
Enhanced unemployment benefits are creating an incentive for people not to return to work until they expire.
The Biden bucks are keeping people from going back to work.
Die Gelder der Demokraten hätten einen falschen Anreiz für die Leute geschaffen, so Senator Marco Rubio und seine Kollegin Marsha Blackburn. Der Einfluss der Arbeitslosenhilfe werde überbewertet, sagt hingegen die Arbeitsmarktökonomin Anne Elizabeth Conkle vom Indeed Hiring Lab.
I think it's a piece. I don't think it's the entire story.
Die Angst vor einer Ansteckung spiele immer noch eine große Rolle.
The pandemic is still impacting the US labor market. There's also childcare challenges.
Und viele Schulen seien noch bis im Herbst nicht vollständig geöffnet, was vor allem Mütter daran hindere, nach Arbeit zu suchen.
What my research shows that it's not just the restaurant industry, it's happening in a variety of sectors.
Zudem herrsche nicht nur in der Gastroindustrie akuter Arbeitskräftemangel. Betroffen seien viele Sektoren und nicht nur Tieflohnstellen. Dennoch verzichten 22 US-Bundesstaaten bereits im Juni auf die zusätzlichen Arbeitslosengelder aus Washington. Derweil versuchen US-Unternehmen, Arbeitskräfte mit Prämien und Sonderleistungen anzulocken. Auch die Löhne in den USA sind gestiegen, aber befinden sich immer noch nicht auf dem Niveau wie vor der Pandemie. An der Jobmesse der Restaurants in Washington fehlt es am Willen, die Löhne übers gesetzliche Mindestmaß zu heben. Nobu-Geschäftsleiter AJ hofft, dass im September, wenn die Covid-Arbeitslosenhilfe ausläuft, alles wieder gut wird.
I mean, that's a hope for every one of us, I think.
Die Direktorin des Gastronomie-Branchenverbands RMAW, Louise Brasser, sieht es anders.
I think, you know, in the long term we know this is a bigger problem than this moment. You know, if
der Arbeitskräftemangel werde nicht einfach wieder verschwinden. Wenn so viele Leute eine Industrie verlassen würden, dann gäbe es ein grundsätzliches Problem, sagt die Branchenvertreterin. Übrigens, Servicepersonal in Washington verdient einen Minimallohn von $5 pro Stunde plus Trinkgeld. Vielleicht zu wenig in der postpandemischen Realität auf dem Arbeitsmarkt.
Aus Washington der Bericht von US-Korrespondentin Isabel Jacobi. Sie hören Rendezvous, es ist 1:04. Oder auch die Zeit, die Ihnen gerade passt, für den Download von der Seite srf.ch/audio. Wer wenig hatte, den hat die Pandemie härter getroffen. Und wer schon viel hatte, dem wurde noch mehr gegeben. Weltweit wuchs das Gesamtvermögen um über 7%, zeigt der Global Wealth Report der Credit Suisse. Denise Joder mit den Einzelheiten.
Mehr als 17 Billionen US-Dollar gingen allein zwischen Januar und März des letzten Jahres verloren, oder knapp 4,5% des weltweiten Vermögens. Die Pandemie hatte nämlich weltweit zu einem Einbruch der Aktienmärkte geführt. Doch der Einbruch war schnell vergessen, die Aktienmärkte erholten sich und bis zum Jahresende erreichten sie neue Rekordwerte. Auch der Wohnungsmarkt profitierte vom vorhandenen Optimismus und die Hauspreise legten zu, so stark wie seit vielen Jahren nicht mehr. Bis zum Jahresende stieg deshalb das weltweite Vermögen von Privatpersonen auf total 418 Billionen US-Dollar. Davon profitierten vor allem Menschen in Nordamerika und Europa. Auf diese beiden Regionen entfiel der Großteil der Vermögenszuwächse. In anderen Regionen hingegen ging Vermögen verloren. Lateinamerika verzeichnete die größten Vermögenseinbußen. 1,2 Billionen Dollar fehlten Ende Jahr, mehr als 10% des Vermögens. Und auch Indien gehört zu den Regionen, in denen das Vermögen am meisten geschrumpft ist. Das Gesamtvermögen von Privatpersonen sank dort um 600 Milliarden Dollar. Aber nicht nur hinsichtlich der Regionen, sondern auch heruntergebrochen auf die einzelnen Personen gibt es große Unterschiede. Wer einen hohen Anteil an Aktien im Vermögen hat und allgemein wohlhabendere Bevölkerungsgruppen schnitten tendenziell besser ab. Generell haben die Unterschiede zwischen armen und reichen Menschen in der Pandemie weiter zugenommen. So gibt es seit letztem Jahr mehr Millionäre. Konkret sind es 5 Millionen Menschen mehr, die zu den weltweit reichsten 1% der Weltbevölkerung zählen. Und nicht nur punkto Vermögen, sondern auch beim Einkommen vergrößerte die Pandemie die Unterschiede. So litten etwa weibliche Arbeitskräfte vor allem zu Beginn überdurchschnittlich unter der Pandemie. Dies, weil sie häufig in hart betroffenen Branchen wie der Gastronomie, der Hotellerie oder im Einzelhandel tätig sind.
Wir bleiben bei einem Wirtschaftsthema, wechseln aber etwas den Fokus. Wie kann die Wirtschaft CO2-neutral werden? Wie ist das Ziel des Bundesrats bis 2050 zu erreichen? Die Energieagentur der Wirtschaft berät Schweizer Unternehmen bei dieser Frage. Heute hat sie die nächsten möglichen Schritte skizziert nach dem Nein zum CO2-Gesetz. Über diese möglichen Schritte reden wir gleich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Konrad Muschk.
Der Bundesrat hat den Abstimmungskampf zur Ehe für alle eröffnet. Justizministerin Karin Keller-Sutter begründete heute die Ja-Empfehlung. Die Ehe für alle beseitige die Ungleichbehandlung von Paaren bei der erleichterten Einbürgerung, der Adoption und der Fortpflanzung, so Keller-Sutter. Da gegen die Vorlage das Referendum ergriffen wurde, kommt sie im Herbst vors Volk. Im Corona-Jahr 2020 sind in der Schweiz so viele Todesfälle verzeichnet worden wie noch nie in einem Jahr. Insgesamt waren es 76.200, über 12% mehr als im Jahr davor. Laut dem Bundesamt für Statistik starben mehr Männer als Frauen und auch Menschen mit Migrationshintergrund hatten eine höhere Todesrate. Das größte Korallenriff der Welt, das Great Barrier Reef in Australien, ist derart bedroht, dass es auf die rote Liste der gefährdeten Welterbestätten der UNESCO soll. Das empfiehlt der zuständige Ausschuss der Vereinten Nationen. Die australische Umweltministerin sprach von einem politischen Entscheid und kündigte an, diesen anzufechten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.